Am 20. Juli erscheint im Atrium Verlag Das Auge von Hongkong von Chan Ho-gei. Ein außergewöhnlicher Kriminalroman und eine faszinierende Geschichte vom Leben und Sterben in der erstaunlichsten Stadt der Welt. Das Auge von Hongkong ist der Spitzname von Inspektor Kwan, einem Meisterdetektiv vom Rang eines Sherlock Holmes. Chan Ho-gei erzählt das Leben dieses Masterminds anhand seiner 6 spektakulärsten Fälle und beginnt am Ende. Wir begegnen Inspektor Kwan also das erste Mal am Sterbebett. Die Wahrheit zwischen Schwarz und Weiß, 2013. Inspektor Locke war der Geruch von Krankenhäusern schon immer verhasst gewesen. Dieser penetrante, antiseptische Gestank, der auch jetzt wieder in der Luft lag. Nicht, dass der Inspektor schlechte Erinnerungen an Orte wie diesen hatte. Der Geruch erinnerte ihn einfach zu sehr ans Leichenschauhaus. Locke war seit 27 Jahren bei der Polizei und hatte zahllose Leichen gesehen, doch an den Geruch würde er sich nie gewöhnen. Locke seufzte. Sein Herz war ihm schwerer als bei jeder Autopsie. In seinem ordentlichen blauen Anzug stand er neben dem Krankenbett und blickte niedergeschlagen auf den Patienten hinunter. Einen weißhaarigen Mann, die Augen geschlossen, das faltige Gesicht unter der Atemmaske gespenstisch bleich. Feine Nadeln durchbohrten die altersfleckige Haut der Hände und verbanden den Mann mit mehreren Überwachungsgeräten. Ein 17-Zoll-Monitor über dem Bett zeigte seine Vitalparameter an. Die Linien, die sich gemächlich von links nach rechts durchs Bild bewegten, waren das einzige Anzeichen dafür, dass der Patient noch am Leben und kein wohlpräparierter Leichnam war. Dieser Mann war jahrzehntelang Inspektor Locks Mentor gewesen, derjenige, der ihm alles beigebracht hatte, was er über die Aufklärung von Verbrechen wusste. »Lass dir eines gesagt sein, Sonny. Man löst keine Fälle, indem man sich stur an die Regeln hält.« Natürlich ist das Befolgen von Befehlen in der Truppe ehrenes Gesetz. Doch für uns als Polizisten ist der Schutz der Zivilbevölkerung die oberste Pflicht. Falls die Regeln dazu führen, dass ein unschuldiger Mitbürger zu Schaden kommt oder falls der Gerechtigkeit nicht Genüge getan wird, ist die Missachtung dieser Regeln ein Gebot der Vernunft. Mit einem traurigen Lächeln erinnerte Locke sich an die Worte, die dem alten Mann in allen möglichen Variationen so oft über die Lippen gekommen waren. Vor seiner Pensionierung war Superintendent Kwon Chun-dok Leiter der Abteilung B des Central Intelligence Bureau gewesen, das Gehirn des Polizeiapparats. Er war dafür zuständig, die Informationen zu sieben und zu sortieren, um aus allen verfügbaren Hinweisen Erkenntnisse zu gewinnen, die womöglich selbst Augenzeugen verborgen geblieben waren. Kwan hatte 1989 die Leitung dieser Kerngruppe übernommen und war schnell zum Spiritus Rector des CIB geworden. Constable Sonny Locke war 1997 in die Abteilung B versetzt und bald Kwans Schüler geworden. Obwohl Kwan nur ein halbes Jahr lang Locks Vorgesetzter gewesen war, setzte er auch nach seiner Pensionierung die Arbeit bei der Polizei als Sonderberater fort, was ihm immer wieder die Möglichkeit verschaffte, den 22 Jahre jüngeren Sonny Locke unter seine Fittiche zu nehmen. Für den kinderlosen Kwan war Sonny wie ein Sohn. Und wie ein Vater, der seinen Sohn das Leben lehrt, gab Kwan all seine Tricks an Sonny weiter. Erschreckend kompetent, erbittert autark, obsessiv detailversessen. All das kennzeichnete den schrulligen Charakter von Kwan Chun-dok, der die Arbeiteraufstände Ende der 60er überstanden hatte, die Korruption bei der Polizei in den 70ern, die brutalen Verbrechen der 80er, den Übergang der Staatshoheit in den 90ern, die gesellschaftlichen Umwälzungen zur Jahrtausendwende. Über viele Jahrzehnte hinweg hatte er still und leise hunderte von Kriminalfällen gelöst und sich ebenso leise in der Geschichte der Polizei von Hongkong verewigt. Doch nun stand diese Legende mit einem Fuß im Grab. Heute würde er seinen Mentor darum bitten, den letzten Funken Leben, der noch in ihm steckte, darauf zu verwenden, ihm bei der Lösung eines Falls zu helfen. Weit unten funkelte das Licht der Nachmittagssonne auf der azurblauen Bucht und fiel blendend durch die raumhohen Fenster. Außer den gleichmäßigen Geräuschen der Apparate, die besagten, dass der Patient noch lebte, war im Zimmer nur das Klappern einer Tastatur zu hören. Es kam von der jungen Frau, die konzentriert in einer Ecke saß. »Sir, Sie sind da«, sagte R. Singh, Inspektor Locks Assistent, und öffnete die Tür. Hinter ihm betrat im Gänsemarsch und mit zweifelnden Gesichtern eine ganze Horde Menschen das Krankenzimmer. »Mr. Yue, ich bin sehr dankbar, dass Sie Zeit gefunden haben, herzukommen.« Der Inspektor verließ seinen Posten an Quans Krankenbett und durchquerte das Zimmer. »Ich danke Ihnen.« »Es tut mir leid, Inspektor Locke, aber ich verstehe wirklich nicht, was wir hier sollen.« Yue Wing-Ye ergriff als erster das Wort. »In einem Mordfall wurden Augenzeugen oder Verdächtige üblicherweise auf dem Kommissariat verhört oder am Tatort selbst. Aber in einem Privatzimmer im 5. Stock des Wo-Yen Hospital in Jungkwan-O? Es war purer Zufall, dass sich diese Privatklinik im Besitz der Familie Yue befand und hatte, soweit Wing-Ye das beurteilen konnte, nichts mit dem Fall zu tun. Er konnte sich beim besten Willen nicht erklären, weshalb man sie ausgerechnet hierher gebeten hatte. »Bitte beachten Sie die Verbindung dieser Einrichtung zu Ihrer Familie gar nicht, das ist purer Zufall. Das Wo-Yen ist nun einmal das Bestausgestattete in Hongkong. Und so ist es kein Zufall, dass unser hochgeschätzter Polizeiberater vor einiger Zeit hierher verlegt wurde«, erklärte Inspektor Locke gelassen. »Ach so, verstehe.« Yue Wing-Ye wirkte immer noch nicht überzeugt, stellte aber keine weiteren Fragen. Der 32 Jahre alte Mann mit dem grauen Anzug und der rahmenlosen Brille hatte etwas Jungenhaftes an sich, auch wenn er inzwischen zum Kopf des Familienimperiums aufgestiegen war. Wing-Ye hatte zwar immer vermutet, dass er die Geschäfte des Fong-Hoi-Konsortiums eines Tages übernehmen würde, doch er hatte nicht damit gerechnet, dass diese Last so plötzlich auf seinen Schultern landen würde. Nach dem Tod seiner Mutter vor einigen Monaten und dem soeben erfolgten Mord an seinem Vater war ihm jedoch keine andere Wahl geblieben, als seine Rolle zu akzeptieren und in den Gesprächen mit der Polizei die Führung zu übernehmen. Seit er in der vergangenen Woche die blutüberströmte Leiche seines Vaters gefunden hatte, ging ihm der Unfalltod seines älteren Bruders Wing Lai vor über 20 Jahren auch nicht mehr aus dem Kopf. Ständig hatte er sein Gesicht vor Augen und jedes Mal schnürte es ihm die Kehle zu. Er hatte Jahre gebraucht, um dem Sargtuch zu entfliehen, das dieser frühe Tod über seine eigene Jugend geworfen hatte, und um sich an die Welle der Übelkeit zu gewöhnen, die ihn jedes Mal überkam, wenn er sich daran erinnerte. Das Aufflackern des alten Grauens brachte Wing-Ye zu der Überzeugung, dass er Wing Lais Tod wohl nie verwinden würde. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich stumm in seine Verantwortung zu fügen. Wäre Wing Lai noch am Leben, dachte Wing-Ye, er wäre definitiv in der Lage, mit dieser Situation entschieden gelassener umzugehen als ich. Inspektor Locke, Sie und Ihre Kollegen behelligen uns nun schon seit einigen Tagen. Ich vermute, Sie müssen diesen Wirbel veranstalten, wenn Sie in einem Fall nicht weiterkommen, um Ihren Vorgesetzten zu beweisen, dass Sie sich Mühe geben. Dieser Vorwurf kam von dem jungen Mann direkt hinter Wing-Ye, seinem 8 Jahre jüngeren Bruder Yue Wing-Lim. Im Gegensatz zu seinem weltgewandten Bruder gab Wing-Lim sich leichtfertig, trug auffällige teure Kleidung und hatte grellrot gefärbte Haare. Selbst wenn er mit einem Polizeibeamten sprach, tat er es furchtlos. Er wirkte, als könnte ihm rein gar nichts Angst machen. Wing-Ye drehte sich um und starrte seinen jüngeren Bruder an, obwohl er ehrlich gesagt das Gleiche gedacht hatte, genau übrigens wie die 3 anderen Anwesenden. Wing-Yes Ehefrau Choi Ting, die Haushälterin der Familie Nanny Wu und der Privatsekretär Wong Kwan-Tong, besser bekannt als Old Tong. Sie alle waren bereits vor ein paar Tagen auf dem Kommissariat gewesen, um eine detaillierte Aussage zu machen, und niemand konnte sich vorstellen, wie die Beantwortung weiterer Fragen die Ermittlungen voranbringen sollte. »Dieser Fall wird auf allerhöchster Ebene als außerordentlich wichtig eingestuft und wir hoffen, den Mord an Ihrem Vater so schnell wie möglich aufklären zu können. Aus diesem Grund sehe ich mich gezwungen, auf die Hilfe meines Mentors zurückzugreifen und deshalb habe ich Sie darum gebeten, ein wenig Zeit zu investieren, um den Fall noch einmal gemeinsam durchzugehen.« »Über welche Superkräfte verfügt er denn, Ihr Mentor?« fragte Wing-Lim bissig. »Ich spreche von unserem ehemaligen Superintendent Quan Chun-Dok, einstiger Direktor des Regionalkommissariats Hong Kong Island. Er ist inzwischen als Sonderberater tätig. Wo er involviert ist, gibt es keine unlösbaren Fälle. Seine Erfolgsquote in über 30 Dienstjahren liegt bei 100%. 100%, stieß Wing-Ye erstaunt aus. »Richtig, 100%. Sie übertreiben doch. Wer hat schon eine perfekte Bilanz?« Wing Lims Selbstgefälligkeit bekam erste Risse. »Dürfte ich erfahren, wo sich dieser Superintendent Quan befindet?« fragte Old Tong, der weißhaarige Sekretär. Inspektor Locke drehte sich um und blickte zum Bett hinüber. Die Anwesenden brauchten ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass dieser Blick die Antwort war. »Dieser alte Mann ist Superintendent Quan?« japste Yue Wing Ye. »Ja.« »Was fehlt ihm denn?« Wing Ye bereute seine Worte, so wie er sie ausgesprochen hatte. Krankheit wurde als Privatangelegenheit betrachtet, und eine derart direkte Frage könnte diesen Polizisten, den er dringend auf seine Seite ziehen wollte, ernstlich verärgern. »Leberkrebs im Endstadium.« »Und dieser alte Sack da soll den Mord an meinem Vater aufklären?« So respektlos Wing Lims Frage auch war, in Wirklichkeit hatte er sich Mühe gegeben, denn er hatte sich die Worte »abgehalftertes Wrack« verkniffen. »Wing Lim, ein wenig mehr Respekt, bitte.« Die Worte kamen nicht von seinem großen Bruder, sondern von Old Tong. Wing Ye schürzte missbilligend die Lippen, sagte jedoch nichts. »Inspektor Locke, haben Sie uns herzitiert, damit wir unsere Aussagen für Superintendent Quan wiederholen?« fragte Choi Ting. Sie war die Rolle als Herrin des Hauses offenbar noch nicht gewohnt und ihre Stimme verriet die Angst, etwas Falsches zu sagen. »Exakt«, Inspektor Locke nickte. »Mein Mentor ist nicht in der Lage, sich zur Villa Fong Ying oder aufs Kommissariat zu begeben, also musste ich Sie herbemühen.« »Aber kann er denn sprechen?« Choi Ting starrte den Patienten zweifelnd an. Sie war Ärztin gewesen, ehe sie in die Familie Yue eingeheiratet hatte, und der Anblick der Schläuche in Mund und Nase des Patienten, ganz zu schweigen von dem Beatmungsgerät, sagten ihr, dass das unmöglich war. »Nein, er kann nicht sprechen und er kann sich auch nicht bewegen. Er liegt im Koma«, sagte Inspektor Locke ungerührt. »Wenn Superintendent Quan weder sprechen noch sich bewegen kann, wie soll er Ihnen dann helfen?« fragte Old Tong. »Das soll wohl ein Witz sein, Inspektor Locke.« »Er kann immer noch hören«, sagte Locke düster. »Na und?« entgegnete Choi Ting. »Wie soll er uns mitteilen, was er denkt? Der Mann liegt im Koma.« »Solange er uns hören kann, erledigt sie«, Inspektor Locke deutete auf die junge Frau in der Ecke, »den Rest. Ihr Name ist Apple. Sie ist Computerexpertin.« »Ach was.« Die Erklärung war in Wing Yees Augen gänzlich überflüssig, denn Apple saß in einem Gewirr bunter Kabel, ein mit Comic-Stickern übersätes Laptop auf dem Schoß und hatte drei Bildschirme unterschiedlicher Größe vor sich. »Was will eine Computerexpertin denn hier ausrichten? Soll sie etwa dem Typen das Gehirn anzapfen und es an ihren Prozessor anschließen?« spottete Wing Lim. »Ja, so in etwa. Mit diesem Gerät werden wir das Gehirn von Superintendent Quan anzapfen, wie Sie es formuliert haben«, erklärte der Inspektor. »Wissen alle, was ein EEG ist?« »Elektroenzephalogramm«, antwortete Choi Ting. »Ganz genau. Unser Gehirn besteht aus Nervenzellen. Und wenn wir denken, bewegen sich winzige elektrische Impulse zwischen diesen Zellen hin und her. Und das ist messbar. Und zwar mit der Hilfe eines EEG. Die Wissenschaft nennt diese Bewegung Hirnströme. Einfach ausgedrückt, diese Apparatur ist in der Lage, den Gedanken eines Menschen zu registrieren, sobald er gedacht wird«, sagte der Inspektor. Er deutete auf einen der drei Bildschirme. Apple drehte den Bildschirm herum und die Anwesenden sahen ein zweigeteiltes Rechteck. Die obere Hälfte war weiß und mit dem Wort »Ja« in schwarzen Lettern beschriftet, die untere Hälfte schwarz mit dem Wort »Nein« in weißen Lettern. Auf der Grenzlinie zwischen beiden Feldern befand sich ein kleines blaues Kreuz. »Und Sie schlagen ernsthaft vor, Superintendent Quan mit diesem Ding auszustatten, damit er seine Schlussfolgerungen mitteilen kann?« »Ganz richtig.« »Aber damit kann er doch nur Ja oder Nein sagen. Wie soll man so einen Fall lösen?« Inspektor Locke warf einen strengen Blick in die Runde. »Auch Ja und Nein können Aussagen von großer Bedeutung sein.« Behutsam schritt Inspektor Locke zum Bett, befestigte das Gummiband sanft an der Stirn des alten Mannes und rückte es zurecht, bis Apple okay sagte. »Können Sie mich hören, Sir?« Der Inspektor hatte auf einem Stuhl am Kopfende zwischen Bett und Wand Platz genommen. Der Computer gab ein fröhliches Ping von sich und das blaue Kreuz sprang blitzschnell auf Ja. Warum ist es denn so gesprungen? Ist das Ding kaputt? Wollte Yue Wing Lim wissen. Ein dumpfes Klacken, tok tok, ertönte und der Zeiger sprang auf Nein. Der Superintendent ist inzwischen sehr versiert im Umgang mit diesem Gerät, erklärte der Inspektor. So kommuniziert er mit uns, seit er im Koma liegt. Er hat jetzt etwa einen Monat Praxis. Das System hat inzwischen so viele Daten über sein Gehirn gesammelt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Irrtums gegen Null geht. Um die Ermittlung endlich voranzutreiben, habe ich Sie heute hierher gebeten, damit Superintendent Quan die Situation vollständig erfassen kann. Angesichts der Umstände werde ich die Befragung durchführen und der Superintendent wird sich, wann immer nötig, mit Einwänden und Vorschlägen zu Wort melden. Ping. Ja. Weshalb verhören Sie ausgerechnet uns? Mein Vater wurde doch von einem Einbrecher ermordet oder etwa nicht. Ich dachte, das stünde außer Frage, blaffte Wing Lim ungehalten. Zu all diesen Details komme ich gleich, wenn ich Superintendent Quan den Fall darlege, sagte der Inspektor ungerührt. Würden Sie bitte Platz nehmen? Sir, sagte Inspektor Locke zu Superintendent Quan. Ich beginne jetzt mit der Übersicht über den Fall. Er nahm ein Notizbuch aus der Tasche und schlug es auf. In der Nacht von Samstag, den 7. September 2013, auf Sonntag, den 8. September 2013, nach Mitternacht, ereignete sich in der Villa Feng Ying, Chuk Yung Road 163 in Sai Kung, ein Mord. Es handelt sich um den Familienwohnsitz des Direktors des Feng Hui Konsortiums, Yuan Man Bun. Das Mordopfer ist der Hauseigentümer selbst, Yuan Man Bun. Als er den Namen seines Vaters vernahm, fing Wing Yees Herz heftig an zu pochen. Der Ermordete war 67 Jahre alt. 1971 heiratete er Yue Chin Yao. Weil sie das einzige Kind der Familie Yue war, willigte Yuan Man Bun ein, den Kindern ihren Familiennamen zu geben. 1986 übernahm er von seinem Schwiegervater Yue Feng die Leitung des Familienunternehmens und als Yue Feng im darauffolgenden Jahr starb, auch den Familienvorstand. Inspektor Locke blätterte um. Yuan Man Bun hatte drei Kinder. Der älteste Sohn, Wing Lai, starb 1990 beim Autounfall. Der zweitgeborene Wing Ye und der dritte Sohn, Wing Lim, leben bis heute unter oben genannter Adresse. Wing Ye heiratete im vergangenen Jahr und seine Frau Choi Ting zog ebenfalls in das Haus seiner Eltern. Die Frau des Opfers, Yue Chin Yao, verstarb dieses Jahr im Mai. Abgesehen von den vier bereits erwähnten Personen leben in der Villa Feng Ying außerdem ein Privatsekretär, Mr. Wong Quan Tong, und eine Haushälterin, Miss Wu Kamui. Außer diesen sechs Personen war in der Nacht des Geschehens niemand anwesend. Möchten Sie, dass ich etwas wiederhole, Sir? Tok, tok. Nein. Dann zu den Umständen und Ereignissen des Verbrechens selbst. Inspektor Locke räusperte sich und fuhr langsam und unbeirrt fort. Bei der Villa Feng Ying handelt es sich um ein dreistöckiges Gebäude, das zusammen mit dem umliegenden Gelände etwa einen halben Morgen Land an der Chuk Yung Road umfasst. Das Herrenhaus befindet sich seit den frühen 60er Jahren im Besitz der Familie Yue und beherbergte seither drei Generationen dieser Familie. Der Inspektor warf einen Blick in die Runde und bemerkte Nanny Wus versonnenes Nicken, so als erinnerte sie sich zurück an die goldenen Zeiten der 60er und 70er Jahre, als ihr alter Dienstherr das Imperium aufbaute. Am Sonntag, den 8. September um 7:30 morgens, bemerkte Yue Wing Ye, dass sein Vater nicht wie üblich im Wohnzimmer saß und die Zeitung las und fand ihn bei anschließender Suche im Arbeitszimmer im ersten Stock auf dem Fußboden liegend tot auf. Im Zuge der umgehend eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde anfänglich angenommen, der Verstorbene hätte einen Einbrecher ertappt und wäre von diesem angegriffen und getötet worden. Wing Ye durchfuhr ein Schaudern. Die Fensterscheibe des Arbeitszimmers war eingeschlagen und der Raum wies sämtliche Anzeichen eines Raubüberfalls auf. Inspektor Locke ließ das Notizbuch sinken und musterte das regungslose Gesicht des alten Ermittlers. Er war die Szene in Gedanken bereits so oft durchgegangen, dass er sie aus dem Kopf schildern konnte. Die Flammenbäume im Garten stehen nahe genug am Haus, um einem Eindringling Zugang zum Fenster zu gewähren. Auf der Außenseite der Glasscheibe waren Klebstreifen angebracht, um sicherzustellen, dass die Scheibe lautlos zerbrach, was auf einen routinierten Einbrecher schließen lässt. Auf dem Rasen unter dem Fenster fanden wir eine Rolle wasserfestes Klebeband und das Labor hat bereits bestätigt, dass die Streifen am Fenster von dieser Rolle stammen. Das blaue Kreuz auf dem Bildschirm verharrte reglos wie ein aufmerksamer Zuhörer. Yuan Manbuns Arbeitszimmer maß knapp 40 Quadratmeter. Abgesehen von den üblichen Möbeln befand sich dort noch ein relativ ungewöhnlicher Einrichtungsgegenstand. Ein über 2 Meter hoher Stahlschrank von etwa 1 Meter Breite. Dieser Schrank enthielt diverse Harpunen. Mr. Yuan benutzte diese Waffen auf seinen Tauchgängen zur Jagd und besaß dafür eine Lizenz. Direkt neben dem Schrank befand sich ein Styroporbehälter, etwa 1 Kubikmeter groß, gefüllt mit alten Zeitungen und Zeitschriften. Nach Angaben der Familie des Verstorbenen benutzte er diesen in seiner Freizeit für Schießübungen. Ping. Quan schien ihn dazu anzutreiben, weiterzumachen. Sowohl Tresor als auch Waffenschrank waren den Spuren nach mit einem Meißel bearbeitet worden und während der Tresor unversehrt blieb, war es dem Eindringling gelungen, den Waffenschrank zu öffnen. Bücher und Unterlagen waren aus den Regalen geworfen worden und lagen über den Fußboden verstreut, der Computer auf dem Schreibtisch war zertrümmert worden und sämtliche Schubladen waren entleert. Alles in allem wurden aus dem Zimmer in etwa 200.000 Hongkong-Dollar in bar entwendet, doch sowohl der Ring des Toten als auch der juwelenbesetzte Brieföffner auf dem Schreibtisch verblieben an Ort und Stelle. Die Ermittler fanden weder Fußspuren noch Fingerabdrücke im Raum und gehen davon aus, dass der Eindringling Handschuhe trug. Der Inspektor schlug das Notizbuch wieder auf. So viel zum Tatort, nun zum Vorfall selbst. Ping. Laut Gerichtsmedizin liegt der Todeszeitpunkt zwischen 3:30 und 4 Uhr morgens. Der Verstorbene wurde neben dem Bücherregal auf dem Fußboden aufgefunden. Der Hinterkopf wies 2 schwere Prellungen auf, doch die tödliche Wunde befand sich in seinem Bauch. Er wurde mit einer Harpune erschossen und verblutete. Der dünne, glänzende Metallspeer erschien flackernd vor Wing Yees Augen. Erste Untersuchungen legen nahe, dass der Mörder den Schrank aufbrach und das Opfer mit seiner eigenen Harpune erschoss. Inspektor Locke sah von seinen Notizen auf und ließ den Blick über die Anwesenden schweifen, ehe er ihn schließlich auf dem reglosen Patienten ruhen ließ. Die meisten Fragen wirft für mich jedoch die Lage der Leiche selbst auf. Der Inspektor runzelte die Stirn. Der Tote lag vor dem Bücherregal, neben sich ein Fotoalbum mit Familienbildern, von welchem die Ermittler ein paar blutige Fingerabdrücke sichern konnten. Die Blutspuren auf dem Fußboden beweisen, dass das Opfer nach dem tödlichen Schuss noch etwa 5 Meter weit vom Schreibtisch zum Bücherregal kroch und sich dort das Album ansah. Ich dachte zuerst, er hätte versucht, uns einen Hinweis zu geben, doch die Blutspuren in dem Album weisen keinerlei ersichtliche Muster auf. Es scheint, als wollte er sich einfach noch einmal die alten Fotos ansehen. Von dieser Anomalie abgesehen, fuhr Locke fort, legt die Auffindesituation den Schluss nahe, dass ein Einbrecher das Fenster einschlug, um sich Zugang zum Arbeitszimmer zu verschaffen und sein Opfer, nachdem er von ihm überrascht worden war, bewusstlos schlug und fesselte, um seinen Raubzug fortzusetzen. Er fand den Tresor, konnte ihn jedoch nicht öffnen, bedrohte sein Opfer mit der Harpune, forderte die Kombination für den Safe und als der Hausherr sich weigerte, erschoss er ihn. Der Raubmörder schnappte sich die 200.000 in bar und floh. Tock, tock. Wieder ertönte der Negativton und der Zeiger sprang auf Nein. Die Zeugen sahen einander erschrocken an. Wollen Sie sagen, der Mörder kam nicht von außen, Sir? Ping. Ohne Hast glitt der Zeiger auf Ja. Sir, können Sie anhand des bisher Gesagten bereits schließen, dass es sich um jemanden aus dem Haus handelte? Ping. Wieder ein geschmeidiges Ja. Wing Ye wurde klar, weshalb Locke sich die Hilfe dieses Superintendent AD geholt hatte. Nur indem er der Schilderung der Umstände gelauscht hatte, hatte der regungslose Mann eine Schlussfolgerung gezogen, zu der die Polizei auch mit einem enormen Personalaufwand nicht in der Lage gewesen war. Wing Ye schauderte. Was, wenn dieser alte Fuchs, der nicht einmal den kleinen Finger rühren konnte, ihn durchschaute? Einfach so. Wing Ye war angesichts dieser gnadenlosen Einsicht so entsetzt, weil Wing Ye ein Mörder war.